Tollcast. Dein Tolkien-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Interview-Spezial. Tobias hatte die Möglichkeit, sich ausgiebig mit Lisa Kuppler zu unterhalten. Sie ist Lektorin, Übersetzerin, Autorin und Herausgeberin und war maßgeblich an der Überarbeitung der Herr-der-Ringe-Ausgaben beteiligt. Sowohl für die Übersetzung von Wolfgang Kriege als auch für die von Margaret Caru. Zudem hat sie für das Buch »Das große Hobbit-Buch« die Anmerkungen und Kommentare von Douglas A. Anderson übersetzt und ein umfassendes Nachwort zu »Der Hobbit in Deutschland« verfasst. In unserem Interview gibt Lisa Kuppler interessante Einblicke in die Abläufe der Überarbeitung und Infos rund um die Übersetzungen. Außerdem geht es auch um weitere Werke von Tolkien, an denen sie mitgearbeitet hat. Wir wünschen euch viel Vergnügen mit dieser Folge des Tolcast.
Einen wunderschönen guten Abend, Lisa Kuppler. Schön, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Oder nehmen wir es jetzt?
Hallo, ich freue mich, dass ich hier sein kann. Hallo, Tobias.
Wir hatten es ja gerade in der Einleitung, hat Annika euch ja schon vorgelesen, wer du im Prinzip bist, weshalb ich jetzt auch gleich mal mit der ersten Frage einsteigen möchte. Wie bist du denn überhaupt zu Tolkien gekommen? Was waren so deine ersten Berührungspunkte mit Tolkien?
Wahrscheinlich, wie es für viele Leute ging. Ich bin irgendwie 12, 13 gewesen, habe dieses Buch, ehrlich, ich weiß nicht mehr wie, in die Hand gekriegt. Ich glaube tatsächlich empfohlen über irgendwelche Freunde oder Freundinnen in der Schule. Und bin komplett reingesunken, ja. Also ich habe wirklich ganz schnell auch die englische Ausgabe gelesen und ich habe wirklich Englisch mit auf der einen Seite Bob Dylan, auf der anderen Seite dem Herr der Ringe gelernt, ja. Also ich weiß noch, wie ich die Fangorn-Kapitel gelesen habe und mir die Namen der Bäume rausgeschrieben habe und geguckt, was das auf Deutsch ist. Also ich bin wirklich so eine jugendliche Leserin, die vollkommen begeistert von dieser Welt war. Also ich bin auch im Bakshi-Film gewesen, fand den doof damals, ja. aber wirklich schon dann quasi, wie alt war ich da? Wahrscheinlich so 15, 16, da sind wir dann in die nächste Großstadt gefahren und ich habe mir den angeguckt mit Freunden. Also eigentlich so ganz klassisch, wie das wahrscheinlich für viele war.
Hattest du zu diesem Zeitpunkt schon den Hauch einer Ahnung, dass du jemals mit der Übersetzung zu tun haben wirst?
Nein, überhaupt nicht. Also wie alle habe ich natürlich das Buch als Buch gelesen und nicht als Übersetzung. Und das ist dann erst wirklich 30, 40 Jahre später mir klar geworden, naja, das ist ja eine Übersetzung. Nee, überhaupt nicht. Habe ich nicht gedacht. Damals wollte ich noch Tierärztin werden.
Gut, und war das jetzt erst Hobbit oder erst der Herr der Ringe?
Also ich bin über den Herr der Ringe eingestiegen. Ich habe den Hobbit danach gelesen.
Ja. Okay.
Ja, kann ich auch noch ganz irgendwie, ich habe da immer meinen Namen so in die Bücher vorne reingeschrieben mit Datum und ich kann es tatsächlich sagen, ich habe den Herr der Ringe zuerst gelesen, die grüne Ausgabe und dann irgendwann mir den Hobbit gekauft, ja.
Jetzt bist du mittlerweile unter anderem Lektorin und Übersetzerin.
Ja.
Und jetzt ist natürlich so meine Frage so, wie als du das geworden bist, hattest du dann schon mal irgendwie so die Überlegung, du könntest auch mal was von Tolkien machen oder war es vielleicht sogar der Ansporn oder kam das nachher einfach nur zufällig?
Zufällig vielleicht nicht ganz, aber ich bin mit Krimis eingestiegen ins Lektorieren. Für mich war irgendwie ja, Tolkien ist ja übersetzt und ihr müsst bedenken, das war keine Filme. Niemand hat irgendwie gedacht, dass Tolkien nochmal so groß wird, ja. Also ich zumindest nicht. Deswegen für mich war das, als die Filme kamen, war das für mich total wow. Auch nochmal so ein totales Neuentdecken vom Herr der Ringe. Ich habe den da auch nochmal mehrfach gelesen. Jetzt wirklich als Erwachsene und auch als Mensch, die sich für Sprache, für Weltenbau, fürs kreative Schreiben interessiert. Und das ist ja einfach eine ganz andere Herangehensweise. Und der erste, also ich kannte eben den Hannes Riffel, der damals bei Gletkota gearbeitet hat, den Otherworld, Otherland Buchhandlung, eine Science-Fiction- und Fantasy-Buchhandlung in Berlin lang gemacht hat, inzwischen bei Thor ist und so weiter. Und professionell, dass ich irgendwas für Gletkota und irgendwas mit Herr der Ringe zu tun hatte, kam über diese Verbindung zu Hannes, ja. Nämlich, da kam war Kriege schon rausgekommen, ja, und die ersten großen Proteste waren da Und das weiß man vielleicht nicht so, aber der Hannes und auch Glett Cotta haben mich beauftragt, ein Gutachten zu schreiben, worum es denn diese massiven negativen Reaktionen auf diese Übersetzung gibt. Und dieses Gutachten habe ich geschrieben und dadurch habe ich dann Stefan Ascani kennengelernt. Und ab da begann dann diese Zusammenarbeit von Überarbeitungen, Übersetzungen von Tolkien.
Kannst, ja. Darfst du mal so eine Quintessenz deines Gutachtens nennen oder ist das unter Verschluss?
Ich glaube, das ist nicht mehr unter Verschluss. Ich kann es euch mal, ich habe so ein Inhaltsverzeichnis, ich habe es tatsächlich vorher rausgesucht. Also in meinem Inhaltsverzeichnis steht mehr oder weniger Sinn und Zweck des Gutachtens. Dann habe ich zusammengefasst überhaupt die Kritik an der Neuübersetzung. Also habe mich da auf diesen Foren rumgetrieben, habe natürlich auch die Aussagen der DTG zusammengefasst und habe dann die drei Hauptkritikpunkte, die ich selber auch hatte. Kriege modernisiert zu stark, Kriege übersetzt zu frei, Kriege interpretiert verfälschend. Ja, das waren die drei Kritikpunkte, die ich hatte, wo ich auch viel, ich habe viel über, wie funktioniert eigentlich Fantasy, ja, warum muss das eine geschlossene Welt sein, warum ist das eigentlich auch wichtig bei Tolkien mit dem Konzept der Secondary Creation, dass das eine geschlossene Welt ist, was macht eigentlich High Fantasy aus im Gegensatz zu Low Fantasy, und dieser Slogan, der vom Verlag so ein bisschen auch gewollt war, lass uns Herr der Ringe übersetzen für die Harry Potter Crowd, da ist ja schon der Fehler drin. Ja, weil Harry Potter einfach Low Fantasy ist. Es gibt unsere Welt, während Herr der Ringe ja ganz klar dieses Genre der High Fantasy etabliert, die einfach eine geschlossene Secondary Welt ist, wo auch dazugehört, dass der Leser nicht aus dieser Welt rausgeschmissen wird. Ja, also so kurz zusammenfassend war mein Gutachten, so auf irgendwie auf 15 Seiten, ja, in diese Richtung, ja, und ja, also ich glaube, der Stefan fand es damals ganz einsichtig oder zumindest hat er, glaube ich, verstanden, dass ich auch überhaupt nicht fanatisch da irgendwas an der Leistung von Kriege herummachen will. Wir können ja auch gleich darüber reden, weil es ist ja auch klar, also dass Kriege ein guter Übersetzer ist. Ich glaube, an solchen Sachen gibt es überhaupt keine Frage, auch in Übersetzerkreisen nicht, ja. Er ist eben mit einer bestimmten Intention an diese Übersetzung ran. Also da ist eine Agenda dahinter. Und das ist bei jeder Übersetzung, ja. Und die Kritik von mir war eher, der Agenda war der falsche Agenda, ja.
Also finde ich hochinteressant, weil, wie gesagt, mein letzter Stand war halt so, Zielgruppe war halt einfach das jüngere Publikum. Mhm. Und es war halt mich damals genau angesprochen. Und ich sage ja auch immer wieder, ohne Kriege würde ich jetzt hier nicht sitzen oder ihr mich jetzt wahrscheinlich nicht hören, weil das war für mich zu diesem Zeitpunkt einfach genau das Richtige.
Ja.
Und mich stört auch weder Chef noch die Fundgrube. Weil das machte für mich persönlich die Geschichte jetzt nicht weniger wertvoll oder nicht weniger tiefgreifend. Es war halt einfach meine, blöd gesagt, meine Sprache. Und ich hatte halt immer, oder ich zu dem, als ich so alt war, hatte ich gesagt, wenn das Ziel ist, mich anzusprechen, meine Generation, meine Altersschnitt, plus minus ein paar Jahre, Ziel erreicht, aber halt eben nicht aus Tolkiens Sicht.
Genau, also da kommen wir halt zu der Frage an sich, ja, was will man eigentlich mit einer Übersetzung? Und klar, man kann sagen, ich möchte eine Zielgruppe erreichen. Also ich als Übersetzerin sage ja eher, ich möchte den Originaltext so weit wie irgend möglich, und es ist nie möglich, es ist nie ganz möglich, ein Buch so zu übersetzen, dass im Deutschen der gleiche Eindruck entsteht wie beim Lesen vom Englischen. Aber das ist schon mein Ziel. Ich möchte so nah wie möglich daran kommen. Ja? Also der Spruch unter den Übersetzern ist, so frei wie nötig, so nah wie möglich. Ja? Und Kriege ist ja nicht ein Übersetzer, der nur den Herr der Ringe übersetzt hat oder nur Tolkien. Der hat ja auch Clockwork Orange übersetzt, er hat Princess Bride übersetzt. Und er hat immer kontroverse Übersetzungen gemacht. Ja, Kriege war so ein bisschen auch einer, der gesagt hat, ich möchte den Übersetzer deutlicher machen. Ja, ich möchte quasi sagen, diese Bücher haben eine Stimme, die ihr da lest, und die Stimme ist meine. Das ist nicht die Stimme des Autors. Und da stimme ich ihm ehrlich gesagt vollkommen zu. Ja, die Frage ist nur, möchte man das mit einer Übersetzung? Ja. Zu dem Argument, also klar, er hat eine Sprachebene eingeführt, die wahrscheinlich deine Generation viel mehr erreicht hat, mit dieser flapsigeren Sprache, mit dieser witzigeren Sprache. Ich finde aber ehrlich gesagt nicht, dass das Buch einfacher ist. Ja, also diese ganzen, er hat ja mehrere Zeitebenen eingeführt, was die Caro nicht gemacht hat. Ja, also deswegen finde ich auch immer in der Grundintention ist die Grege-Übersetzung die anspruchsvollere, ja, weil sie mit diesen verschiedenen Zeitebenen arbeitet. Und wenn die Elben da in diesem etwas anachronistischen Deutsch reden, also ich finde das nicht unbedingt leicht. Ja, ich habe in dem Gutachten sogar Beispiele gebracht. Wenn man sowas erwartet von der Leserschaft, ja, dann kann man doch nicht sagen, dass es leichter ist. Ja. Also was ich verstehe, ist, dass eine bestimmte Zielgruppe durch diese flapsige Sprache der Hobbits und Orks mehr angesprochen wird. Das ist eine Diskussion, die können wir ewig führen, ob das mit den ganzen Filmen nicht die gleichen Verkaufserfolge gehabt hätte, wenn man einfach eine neue Übersetzung gemacht hätte, die eben diese modernste Sprachebene nicht so ganz modern gemacht hätte. Ja. Ich glaube, es hätte trotzdem funktioniert. Du würdest vielleicht das Gegenteil sagen, aber es ist müßig, ja, weil die Übersetzung ist, wie sie ist und das ist durch. Ja.
Also ich würde gar nicht sagen, dass es weniger ist. Ich würde sogar zustimmen. Ich sehe aber das Problem, dass man zu dem Zeitpunkt ja nicht absehen konnte, was für ein gigantischer Erfolg der Herr der Ringe die Verfilmung waren, die ja bis dato als absolut unverfilmbar galten. Exakt, und dann kommt ein, ich sag mal, westeuropäisch oder westländlichen No-Name-Regisseur, der irgendwie Splatter, Horror und Spinnen-Thriller dreht aus Neuseeland und behauptet, er kann jetzt eben den Herrn der Ringe verfilmen. Aber auf Krieg und so möchte ich gleich noch zu sprechen kommen. Was für mich wäre jetzt einfach nochmal interessant, wie läuft so eine Überarbeitung prinzipiell ab? Also du hast ja hauptsächlich, glaube ich, erstmal überarbeitet, welche Übersetzung du gemacht hast oder selbst gemacht hast, kommen wir gleich zu.
Genau.
Du kriegst ja so ein Buch
genau, mit einer Agenda. Also ich habe glaube alle Tolkien-Übersetzungen überarbeitet, auch die Caro. Ja, nicht nur ich, sind ja viele Leute dran. Also ich kriege einfach den Auftrag von Glet Cotta, mit meinem Wissen durch die Übersetzung durchzugehen. Ja, und das ist auch nicht so, dass ich dann da reinschreibe und es wird übernommen, sondern ich habe lange Listen angeführt. Ich habe hier noch eine ganze so ungefähr 1000 Seiten. Könnt ihr euch ja vorstellen, der Herr der Ringe durchzugehen, Wort für Wort und zu gucken, was stimmt da nicht oder kann man das lassen, soll man das ändern und so weiter. Das sind dauernd Fragen, die man sich stellt. Ich habe Listen gemacht. Auf der einen Seite das Englische, dann Caro, dann Grege 1, dann wie ich es vorschlagen würde. Und Stefan Ascani ist alles durchgegangen und hat es abgenommen. Und ich würde sagen, er hat vielleicht 70% von meinen Vorschlägen akzeptiert. Diese Zahl müsste ich mal nochmal nachchecken. Ja?
Auf jeden Fall ein Großteil.
Ein Großteil. Er hat aber auch 30 nicht akzeptiert. Wir haben über ein paar, die mir total im Herz hängen, auch geredet. Und er hat sich manchmal dafür dann doch entschieden oder manchmal auch nicht. Ja? Also der Inhouse-Lektor, quasi der Stefan Ascani, war dann schon der, wo zum Schluss entschieden hat. Ich habe halt diese große Aufgabe gehabt, dieses Buch durchzugehen. Und also was ich nicht gemacht habe, weil das nicht zu leisten ist, auch zeitlich und überhaupt, ist die beiden Bücher nebeneinander zu legen und quasi jeden Satz nochmal durchzukauen. Aber also ich kenne den englischen Herr der Ringe extrem gut, ja, und ich bin quasi das Deutsch durchgegangen und immer wenn ich dachte, hä, das ist doch komisch, bin ich zurück zum Englischen und habe das gecheckt, ja, und wirklich über manche Kapitel hatte ich beide sogar vor mir liegen und habe immer geguckt, ja. Und ich habe dann alles angestrichen, wo ich sagte, da geht's, finde ich, zu weit. Da würde sich was anderes anbieten. Ich habe vieles, also wir hatten vorher ausgemacht, was wir belassen, ja. Und da möchte ich vielleicht auch noch einen Punkt reinbringen. Glet Cotta kann ja nicht einfach diese Übersetzung neu bearbeiten lassen und vollkommen neu machen, ja. Das sind Erben mit dem Spiel. Der Wolfgang Grege ist ja gestorben. Und er hat ja ein Urheberrecht an der Übersetzung. Und dieses Urheberrecht ist auf die Erben übergangen, ja. Und die waren am Anfang gar nicht begeistert, dass da in ihrem Buch in seinem Buch rumgefischt werden soll, ja. Und der Stefan Ascani hat lang mit denen verhandelt. Und eine Sache, die dabei rauskam, ist, dass man den Stil und die Intention des Buches nicht grundsätzlich ändert. Das war auch meine Aufgabe, ja. Also nicht zurück zu Caro, auch nicht was ganz anderes, sondern diese Art von Stil, die der Grege für das Buch entwickelt hat, sollte beibehalten werden. Und das haben wir auch beibehalten. Ja, also ist meine Überzeugung heute noch. Also wir haben eine bestimmte Flapsigkeit. Also wir haben die Sprachebene nicht verändert. Hätte man ja auch machen können. Ja, die Hobbits und Orks vollkommen zurückfahren. Was wir gemacht haben, ist bestimmte Sachen, die, finde ich, zu weit gingen und die auch massiv im Fandom umstritten waren, rausgenommen. Ja, und für mich waren das halt hauptsächlich die Anachronismen. Das berühmte Fundbüro, der doofe Chef, ja, das blöde Chefchen, ja. Und also für mich war noch so wichtig, Und da kommen wir zu einem ganz anderen Punkt. Ich finde halt, Kriege hat mit einer bestimmten Ironie übersetzt. Und die Ironie, finde ich, geht gegen Tolkien. Ja? Weil Tolkien ist kein ironischer Autor. Ja? Tolkien ist wahnsinnig ernst. Da ist Pathos dahinter. Ja? Und das macht auch einen großen Teil dieses Buches aus. Und in vielen Passagen ist es bei Kriege auch drin. Und er kann Pathos übersetzen. Am Silmarillion merkt man das rechts und links. Ja? Aber es gibt Passagen, die finde ich einfach, die gehen zu sehr ins Ironische, was im Original nicht ist. Ja? Ich finde, es wird sehr, sehr deutlich an der Figur von Frodo. Frodo, finde ich, ist bei Kriege so ein etwas genervter Idiot, muss ich jetzt mal sagen. Ja? Und auch sein ganzes Leiden und was da ist, wird durch eine komische Ironie, die natürlich oft mit diesem Chefchen und Chef zu tun hat, so ein bisschen nach meiner Lesart nicht echt, nicht groß ernst genommen, ja. Hat vielleicht auch damit zu tun, dass schon Frodo und Sam waren meine Hauptwägereien in den Hobbit, ja. Diese Geschichte von diesen beiden Hobbits war für mich immer das, wo ich angedockt habe, ja. Deswegen war ich da ganz sicher besonders sensibel bei der Bearbeitung, ja.
Das erklärt also auch, warum ihr statt Chef Master genommen habt und eben nicht Herr.
Genau. Ja, also das erklärt vieles. Ja. Ich will es auch ganz klar sagen, das war die Idee von Stefan Ascani. Ja. Und dahinter stand so ein bisschen, wir wollen nicht einfach zurück zu Herr, ja, weil das sollte ja eine modernere Übersetzung sein. Und ihr habt ja auch bei dem Podcast über die Kriege-Modernisierung, habt ihr ja auch drüber geredet, wie die Zeiten sich geändert haben. Ja. Und eine Sache, die natürlich auch klar ist, ist, dass das ein englisches Buch ist. Und das Master inzwischen von allen Lesern mehr oder weniger verstanden wird. Ich weiß nicht, ob es vielen Leuten aufgefallen ist, aber wir haben natürlich nicht jedes Master belassen, sondern immer nur in der Anrede Sam zu Frodo. Ja, also da tauchen ja auch andere Master auf, die haben wir dann oft mit Meister übersetzt oder so. Also das sind dann ganz andere Worte. Für uns ging es darum, dass der Kriege ja schon was Richtiges gemerkt hat mit dem Chef, dass diese Anrede Herr, die Sam zu Frodo macht, das wird ja zum Teil im Buch dann ja in Wort statt Freund, das wird in Wort, das nicht mehr in Klassenunterschied konnotiert, sondern das wird das Wort, das Sam für Frodo hat, spezifisch für Frodo, ja. Und wir wollten auch so ein Wort spezifisch für Frodo, eben nicht dieses Chef, das einfach sehr ganz andere Konnotationen trägt. Und dann hat sich dieses Master angeboten. Und ich finde zum Schluss, wenn Sam sagt, my master, dann könnt ihr auch genauso sagen, my friend, my best friend oder sowas. Ja? Und ich finde, es funktioniert total gut. Also ich habe am Anfang dachte ich, oh, englische Wörter, wie kann das gehen? Und wir haben es durchgespielt und haben es an vielen Stellen ausprobiert und danach waren wir beide total überzeugt davon.
Du hast es gerade mit den Namen angesprochen, das greift im Prinzip schon gleich die nächste Frage vorweg. Du hast ja auch Tolkiens Nomenklatur verwendet.
Ja, natürlich, ja.
Das heißt, du hast dann nachher in der Kriegübersetzung auch noch Übersetzungen, in Anführungszeichen, ausgebessert, rückgängig gemacht oder wie kann ich mir das vorstellen?
Also wir wollten, das war eine Aufgabe, die ich bei der Überarbeitung hatte, also dass man die Nomenklatur voll einführt, auch, das ist ja ein wahnsinniger Akt gewesen, wisst ihr, die ganzen Namen anzugleichen, die ja zum Teil bei Karu anders sind als bei Kriege, aber manchmal auch gleich. Es sollte so sein, ich hoffe, es ist durchgekommen, dass in allen Ausgaben, die neu erscheinen, heißen alle Sachen gleich, heißen alle Orte gleich, heißt jede Insel im Auenland gleich, ist auf jeder Karte sind die gleichen Ortsnamen drauf, weil das vor allem ja die Ortsnamen betrifft. Und da haben wir wirklich die Nomenklatur nochmal genommen und nach richtig guten Wörtern gesucht, wie man das übersetzen kann. Ja? Also das betrifft dann sowas wie No Bottle oder sowas, ja, wo Kriege, finde ich, auch gegen die Nomenklatur übersetzt hat. Und wir haben eben nachgeguckt, wie Tolkien das übersetzt haben wollte. Die Nomenklatur ist da ja auch sehr hilfreich. Ja, und haben versucht, das eben im Deutschen, in eins zu deutschen. Ja, aber im Sinn von seiner Etymologie. Tolkien hat diese Nomenklatur erstellt, damit die Übersetzer was an der Hand haben. Eine etymologische Herleitung von den Worten. Und das war ja auch seine Intention, damit man das in der eigenen Sprache quasi nachbauen kann. Ja. Und ich habe Vorschläge gemacht, Stefan hat Vorschläge gemacht, ich glaube, seine Frau hat sogar noch Vorschläge gemacht, die ja beide große Tolkien-Fans sind. Und zum Schluss, finde ich, ist da so ein bisschen ein Gemeinschaftsprodukt rausgekommen, wo ich aber jetzt auch finde, ich kann hinter jedem Ortsnamen stehen. Ja.
Das war sehr schön. Auch das greift wieder gleich die nächste Frage vorab. Eigentlich war die Überarbeitung der Kriegübersetzung ausschlaggebend für Entscheidungen, auch Koru zu überarbeiten, was du ja gesagt hast, ja allein durch die Nomenklatur. Gab es da noch andere Sachen, wo ihr gesagt habt, das ist noch ein Grund, außer jetzt vielleicht an die neue Rechtschreibung anzupassen, auch die Koru-Ausgabe nochmal in die Hand zu nehmen und zu sagen, okay, auch die hat eine Auffrischung verdient?
Eigentlich nicht. Ja, also das ist ja nicht nur die Angleichung der Namen gewesen, sondern auch, es wird ja auch die Original-Herr-der-Ringe-Ausgabe wird ja immer wieder neu editiert. Da kommt irgendwas, Hofstädter oder irgendwas, findet noch irgendwas. Es werden Fehler rausgenommen und die werden natürlich in die Übersetzung dann eingebaut. Und das habe ich alles dann auch quasi aktualisiert auf den Stand. Ich glaube, die letzte Herr-der-Ringe-Ausgabe ist 2004, glaube ich. Ja. Und es kam ja auch der Companion raus, ja, wo auch nochmal Sachen gesagt wurden. Und das habe ich auch versucht, soweit es irgend ging, mit reinzubauen bei der Überarbeitung. Ja. Also die Karo-Übersetzung, ich glaube, es ging vor allem um die Angleichung und Fehler rausnehmen, was wir an Fehler gefunden haben. Ja.
Hast du so einen Fehler also parat oder ist das eher etwas, wo du sagst, nee, da müsstest du jetzt, weil es ja auch natürlich schon ein paar Jahre zurückliegt, erst nachschlagen?
Also ich will eine Sache sagen, und da hoffe ich, also ich glaube schon, dass ich das sagen darf. Also als ich die Kriegübersetzung überarbeitet habe, da war ich vor allem ein bisschen geschockt, wie schlampig das übersetzt ist. Ja, da geht's gar nicht um irgendwelche Nuancen von Übersetzung, kann man das so oder so übersetzen, sondern da sind echt brutale Fehler drin gewesen. Ja, und eine Stelle, die mir noch sehr in Erinnerung ist Cirith Ungul, wenn Sam oder Frodo sagen irgendwas und das Wort Hearth, also der Herd, steht da. Und Gregor übersetzt Herz. Ja, ich kann es nochmal raussuchen. Da bin ich ganz klar, also ich weiß nicht, ob er unter Zeitdruck war, das hätte sein können, ja. Aber das hat nie Herz geheißen. Und er hat es auch nicht aus Versehen mit Herz übersetzt, sondern er hat es überlesen. Er hat überlesen, dass da Hearth steht und nicht Herz, nicht Hart, ja. Dass da ein H noch hinten dran ist. Und das ist eine total andere Aussage, die man dann trifft, ja. Das ist so ein Fehler. Aber es gibt wirklich viele andere Fehler. Auch zum Beispiel sowas wie, die ganzen Beispiele kommen jetzt von Cirith Ungul, ja. Da wird ganz lang wird von der Stollen geredet. Und irgendwann gibt's nicht mehr Stollen, sondern steht nur noch der Tunnel, ja. Sprich, der Übersetzer musste den Text irgendwie eine Weile weggelegt haben und er hat vergessen, dass er eigentlich das Wort Stollen verwenden wollte und ist zu Tunnel übergegangen, weil das englische Wort Tunnel heißt, ja. Und sowas habe ich angeglichen, ja. Ich habe dann überlegt, okay, welches Wort nehmen wir und habe dann durchgehend Stollen gemacht oder durchgehend Tunnel. Ich weiß gar nicht, wir haben es, glaube ich, zum Schluss für Tunnel entschieden. Aber das ist sowas, ist die Übersetzung auch zu schnell auf den Markt gekommen. Da haben auch die Übersetzungslektorate nicht alles erwischt, ja, was bei so einem großen Werk ja auch verständlich ist. Aber so sah viel von meiner Arbeit aus, muss ich ehrlich sagen, ja. Also so Wörter durchziehen, die mal etabliert waren, die überhaupt nichts mit irgendwelchen Ortsnamen oder sowas zu tun haben, sondern einfach nehme ich jetzt Tunnel oder nehme ich Stollen, ja. Richtige, skandalharte Übersetzungsfehler, die haben wir alle rausgenommen, ja. Also das kann man wahrscheinlich gar nicht so sehen, wenn man nicht die Seiten direkt hinten nebeneinander legt, ja.
Um mal so für Laien so einen Eindruck zu kriegen, über was für einen nachträglichen Arbeitsaufwand spricht man. Also ich will jetzt keine Stundenabrechnung haben, aber sind das Wochen, Monate, Jahre, die man für solche Sachen braucht?
Ich glaube, ich habe 6 Wochen drin gearbeitet. Ja. Natürlich nicht jeden Tag und jede Nacht, aber ganz schön lang. Ja. Und ich war da auf dem Land immer Exil und habe total von dort gearbeitet und bin irgendwie alle 2-3 Tage auf die Post und habe den nächsten Schuck nach Stuttgart geschickt zu Glättkotta. Also es war absurd. Ja. Es war intensiv, ja, aber
Oldschool, ja. Papierform.
Wir haben das, also zum Teil habe ich natürlich die Listen, wo ich gemacht habe, habe ich per E-Mail geschickt, ja. Aber wirklich, es war noch nicht so, dass man im PDF das alles so machen konnte, ja. War ja auch, wann war das, 2011 oder so, ja. Also irgendwie haben wir das auf jeden Fall nicht gemacht, sondern ich habe wirklich zum Teil in den Fahnen das korrigiert und hingeschrieben, ja. Vor allem diese Rechtschreibfehler und wo die neue oder die alte nicht ganz Rechtschreibung nicht ganz durchgezogen war, ja. Also es war massiv, ja. Und da musste ja auch Herr Stefan die ganze Zeit dann dran sitzen, ja. Also es ist schon echt heftig, ja.
Hast du Gregor eigentlich mal persönlich kennengelernt?
Leider nicht, ja. Also die Zeit, wo er noch gelebt hat, da war ich doch gar nicht so involviert, ja. Und dann ist er leider echt früh gestorben, ja. Nee, ich habe ihn nie kennengelernt.
Jetzt hast du ja gerade gesagt, dass du oder schieben wir mal eine andere Frage dazwischen, weil wir jetzt immer wieder die Rede, ne, Kuru und Krieg, wie viele überarbeitete Fassungen gibt es denn jetzt? Weil ich muss ehrlich sagen, auch wenn ich, ich glaube, mittlerweile 63 Herr der Ringe-Ausgaben in meiner Bibliothek stehen habe, ich weiß nicht, wie viele deutsche Übersetzungsformate es gibt. Und vielleicht eine Frage vorab, nimmt man sie immer noch als die Kuru-Übersetzung intern oder heißt es dann die Kuru-Übersetzung dritte Überarbeitung? Wie ist da so die, oder ist es halt einfach immer die Kuru-Übersetzung?
Also ich für mich persönlich sage immer noch die Karu der Kriege. Ja. Ganz ehrlich, ich glaube, bei jeder Druckauflage wird versucht, Fehler rauszunehmen. Ja. Ich glaube, selbst bei Glekotta könnten die nicht sagen, hier ist die Ausgabe mit der Überarbeitung, hier ist die Ausgabe mit der Überarbeitung. Also die Überarbeitung, wo ich gemacht habe, das war ein großer Schritt. Ja. Das, wir haben Chef rausgenommen, wir haben die Logos rausgenommen. Also es war ein eindeutiger Eingriff in der Hinsicht, ja, wo auch klar war, die wird als neu überarbeitete Übersetzung rauskommen. Ja. Aber davor, ich glaube, bei jeder Drucklegung, immer wenn nachgedruckt wird, und mein S wird viel nachgedruckt, ja, ich glaube, da geht man die Fahnen nochmal durch und guckt, ob man, also dann hat man ja auch Fehler, also die sammeln ja auch Fehler, wenn von den Fans was kommt, hier Fehler, wird geguckt, naja, ist das richtig, wollen wir das wirklich übernehmen, und dann wird natürlich das auch verbessert, ja, oder irgendwelche Kleinigkeiten, wo man gemerkt hat, ja, da fehlt wieder ein S oder so, also ich glaube, das wird laufend gemacht, deswegen ist es echt ganz schwierig, das so richtig zu sagen, Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3, also boah, ich könnte es nicht, ja.
Aber es gab im Prinzip jetzt einmal ein großes, ich nenne es mal Update bei Krieg, und es gab eins bei Kuru, genau, wo man gesagt hat, man gleicht beide an. Welches Jahr war das in etwa? 2011, 2014 oder was sagtest du?
Ja, genau, sowas, 2011, 2014. Also Kriege erstmal 2011 und ich glaube die Kuru dann 2014. Aber ehrlich, bitte, kann mich niemand drauf festlegen. Ich kann es nochmal mit meinen Rechnungen und alles nachchecken.
Es ist ja ein Unterschied, ob man sagt, es war 2005 oder es war 2018. Aber es geht nur so, so, dass man so grob einsortieren kann. Ich meine, man kann es aber mit Sicherheit irgendwo nachlesen. Tauschst du dich mit anderen Übersetzern bei solchen Projekten ab? Oder ist da, also ist außer von mit Stefan Ascani so lektoratsmäßig, zum Beispiel Helmut Pesch, der in Deutschland auch sehr viel Tolkienesk, auch ja jetzt in seiner in seiner Rente, die er noch übersetzt, in seinem Ruhestand trifft es, glaube ich, besser. Ja. Tauscht man sich da aus? Gehst du mal auf die Community? Ich meine, du hast ja gerade gesagt, du hast eine Analyse geschrieben, was die Fans aufregt.
Ja.
Da fangen wir vielleicht die Frage schon zwischenschieben. Wie hast du denn diese komplette Eskalation wahrgenommen?
Also ich war damals noch nicht in der Deutschen Tolkien-Gesellschaft und habe das wirklich als so wiederkommenden Fan im Tolkien-Fandom wahrgenommen. Ja. Ich bin aber ganz schnell ins englischsprachige Fandom eingestiegen. Deswegen war ich in Deutschland noch. Ich bin dann in der Zeit und dann auch in die DTG eingetreten und war da auch in den ersten paar Jahren relativ, zumindest auf unseren Treffen aktiv. Ich habe den Pesch nie kennengelernt, wir haben uns da nie ausgetauscht, ja, was ein bisschen schade ist, aber so laufen solche Aufträge nicht, weißt, ich krieg einfach den Auftrag und mache den, ja. Und da, ja, also es war schon super, dass der Inhouse-Lektor, nämlich der Stefan, dass wir da so wirklich fachlich auch miteinander reden können. Es wäre vielleicht gut, manchmal noch den Pesch hinzuzuzählen, einfach weil drei oder sechs Augen dann mehr sehen und alle mit ihrem speziellen Wissen rangehen an das Ganze, ja. Aber ich wurde wirklich eingekauft als eine, die den englischen Text sehr gut kennt, ja, und die einfach auf Fehler und auf einer Sensibilität, gerade für bestimmte Tolkien-Sachen, das Ganze überarbeitet. Ja. Ich weiß nicht, was so eine Zusammenarbeit noch hätte mehr bringen können. Auf jeden Fall hat sie nicht stattgefunden. Ja. Was ich eher interessant fand, dass ich war bei der Konferenz, der großen englischen Tolkien-Konferenz in Birmingham. Da ging es ja auch damals, ich glaube, es war 2005 oder so, kann das sein? Ja. Da hatte ich gerade diese Gutachten geschrieben und die Debatte war noch voll am Ragen, ja. Und da gab es ein Panel von allen Übersetzern und ich habe für die deutsche Übersetzung gesprochen, ja. Und es war einfach total interessant zu sehen, was mit den Norwegern ist, was die Franzosen machen, was die Schweden machen, was welche aus asiatischen Ländern machen. Und da habe ich eher so Kontakt mit anderen Übersetzern gekriegt, die aber, wo ich ja überhaupt gar nicht Übersetzerin vom Herr der Ringe bin, ja. Weil Kriege war, weiß ich nicht, ob er schon tot war, aber der ich glaube nicht, dass er zu so einem Tolkien-Event gegangen wäre. Ja. Aber das war auch ein Panel, das total interessant war, weil natürlich in anderen Ländern auch sehr andere Sachen noch gemacht werden. Ja.
Gibt es denn noch, weißt du, ob es noch mehr Länder gibt, die wirklich auch so grundverschiedene Übersetzungen haben?
Also es gibt in vielen Ländern mehrere Übersetzungen, ja. Also ich könnte es nicht genau sagen. Also ich weiß, dass die Franzosen neu übersetzt haben, ja. Und ich fand es immer ein gutes Beispiel. Also ich glaube, es sind die Franzosen, ja. Weil die haben sich so ein Panel zusammengestellt. Die haben sich einen sehr guten Übersetzer oder eine Übersetzerin genommen und dann haben sie der an die Seite gestellt, Tolkien-Experten. Linguisten und so weiter, ja. Auch Leute, die sich vielleicht mit der Geschichte der Sprache von Tolkien als Mensch auskennen, ja. Und haben dann mit so einer, haben quasi für die Übersetzerin oder den Übersetzer eine Expertengruppe da gehabt, wo der immer drauf zugreifen konnte. Und das fand ich eigentlich eine ziemlich, ziemlich gute Lösung, ja. Weil es ist ein bisschen viel verlangt, dass man einen sehr guten Übersetzer, der gleichzeitig Tolkien-Experte ist. Ja, das wird es nicht geben so. Ja, deswegen ist es eigentlich gut, wenn ein Mensch, der eben einfach Erfahrung übersetzen hat, auch das Genre vielleicht kennt und einfach ein super Übersetzer ist, wenn der eine bestimmte Expertise kriegt. Ja. Vielleicht mal an einem Beispiel. Ja. Also wir wissen ja alle, dass Tolkien dieses Wort precious, das ist nicht einfach ein normales Wort. Da kann es nicht einfach, was weiß ich, was übersetzen. Ja, da muss man sich was einfallen lassen. Ja, und ich habe ja gehört, gehabt auch über die Hobbit-Übersetzungen geredet und der Walter Scharf, also der erste Hobbit-Übersetzer, hat das Wort ja noch als die Kostbarkeit übersetzt. Ja, dann kommt mit der zweiten Hobbit-Übersetzung, aber ich glaube schon von Caru auch Schatz. Was natürlich viel besser ist. Man kann das einfach Gollum, kann das zischen und so weiter, ja. Aber es ist wichtig, dass dieses Wort durchgezogen wird. Und weil das ist einfach ein Wort, das Wort precious, das ist nicht mehr unschuldig, wenn du Tolkien gelesen hast. Du kannst es eigentlich in keinem anderen Kontext noch lesen, weil sobald das Wort kommt, denkt man, nee, das ist der Schatz, das ist schwierig, rühr das nicht an, Gefahr, 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 ja. Und das ist wie Tolkiens Bücher, was die mit Worten machen. Und precious ist eben nur ein Beispiel. Es gibt andere Beispiele, zum Beispiel das Wort bright. Ja, das ist wahrscheinlich jetzt nicht so sehr bekannt, weil es nicht so auffallend ist. Aber Tolkien verwendet sehr deutlich bestimmte Wörter und gibt denen bestimmte Inhalte. Und wenn du ein Linguist bist oder auch ein Kultur- oder Literaturwissenschaftler, dann weißt du das. Ja, da schreibt auch die Verlin Flieger und so weiter drüber. Ja, und ich finde, das sollte die Übersetzung auch übertragen, ja. Also da hat leider Gregi nicht viel davon gewusst, ja, und hat einfach Bright mal so übersetzt und mal so übersetzt. Und es wäre einfach viel schöner gewesen und mehr im Sinne von dem, wie das Buch funktioniert, dass diese Wörter dann immer gleich übersetzt werden. Gibt es noch viele andere Beispiele, ja. Aber das ist eben, wie Tolkien mit Sprache arbeitet, ja.
Meinst du also, es wäre Zeit für eine dritte Übersetzung?
Ich fände es super, ja. Also ich bin echt gespannt, was diese Amazon-Serie jetzt auslösen wird. Ich bin sicher, erstmal wird Silmarillion natürlich mehr verkauft werden und dann werden die Leute merken, wow, das ist ja echt ein sehr komischer Text.
Ja, und wobei dann, keine, wie wir jetzt rausbekommen haben, da kann ich gleich mal dazwischen grätschen. Ja, Amazon hat nämlich gar nicht die Rechte am Silmarillion.
Ach so, das habe ich nicht mitgekriegt.
Die haben, ja, das ist auch relativ neu, haben wir letzte Woche erfahren. Die haben nur die Rechte an den Hobbit, dem Herrn der Ringe und die Anhänge und dürfen nach Rücksprache mit dem Tolkien Estate ausgewählte Passagen aus dem zweiten Zeitalter in die Serie mit aufnehmen. Und es gibt auf Twitter einen Digital Tolkien, der hat jetzt irgendwie schon 200 Referenzen veröffentlicht aus einer dieser drei Werke auf das zweite Zeitalter und was dort passiert.
Ja, genau. Hat sich jemand wahrscheinlich die Mühe gemacht und das alles genommen und hat gesagt, okay, daraus können wir diese Stories bauen. Ja. Das ist schon der Hammer. Ja, ja. Also die rechte Lage ist ja eh auch nach dem Verkauf und allem, keine Ahnung, wie das jetzt weitergeht. Ja. Aber auf jeden Fall, also ich weiß, dass es zumindest schon mal auch hieß, eine dritte Übersetzung. Ja. Wahrscheinlich muss man noch ein paar Jahre ins Land gehen lassen, weil diese Übersetzungen kosten ja auch Geld. Und Ich muss ein bisschen drauf reagieren, weil in diesem Tolkien-Podcast über die Kriegübersetzung wurde so oft gesagt, die Verlage wollen ja nur eins Geld verdienen. Und ich finde, da tut mir Gletkota echt Unrecht. Ja,
ja, kann
klar,
ich bestätigen.
Wollen Verlage Geld verdienen, aber dieser Verlag hat sich jetzt schon auch als Hausverlag von Tolkien extrem für diese Bücher eingesetzt. Ja. Sie haben massiv Sachen gemacht, um das schön zu machen. Sie geben Luxusausgaben raus, die sich nicht immer lohnen. Auch der Annotated Hobbit hat sich dieses teure, vielfältige Buch gelohnt. Ich weiß es nicht, ja, ich glaube es nicht wirklich, ja, und sie machen es trotzdem, ja. Gletkota, muss ich auch als Übersetzerin sagen, die zahlen gut, ja, das ist nicht, dass du da unter Geld übersetzt, nur aus Liebe, nee, ich werde da richtig gut bezahlt und wenn ich zu wenig verlange, dann sagt Stefan, nee, du kriegst 2 Euro mehr, verstehst du, so ist es dort, ja, und ich finde es einfach dann auch nicht fair, denen so einfach nur Geldgier zu unterstellen, ja, weil jetzt wirklich, Gletkota ist, man kann das manchen Verlagen unterstellen oder auch größeren globalen Konsortien, wie Amazon zum Beispiel, ja, aber Gletkota ist wirklich nicht, ja, und das möchte ich doch auch mal wieder mal betonen, dass wirklich hier wird mit Liebe versucht, das Beste zu machen. Aber Leute machen Fehler. Leute haben andere Interessen, wenn sie bestimmte Sachen machen. Leute haben sowas zu jonglieren, wie dass da Krieges Erbe sind, die sagen, nö, wir wollen überhaupt nicht, dass der Chef rauskommt. Ja, also das ist einfach ein feinfühliges Geflecht aus vielen komplexen Sachen. Ja, und natürlich muss man auch irgendwann Geld mitverdienen, weil die Leute, wo dort arbeiten, viele andere Bücher, all die schönen Ausgaben, die nicht jetzt unbedingt Bestseller sind, die wollen ja auch irgendwie finanziert werden, ja. Das muss man alles auch mit bedenken. Und deswegen geht die Kritik manchmal einfach, also die Kritik, also klar, Stefan hat mir das auch gezeigt, die massive und auch echt absolut unter die Gürtellinie gehende Kritik gegen die Kriegübersetzung war Schwachsinn, da wo ich auch dachte, also Leute, man kann es auch anders machen, ja. Aber auch immer diese Kritik, die wollen halt einfach Geld verdienen. Das ist ein Glücksfall, dass Gletkota der Tolkien-Haus in Deutschland ist. Ja, das hat mit Michael Glett zu tun, der den Hobbit in den 60er Jahren aus Amerika zurückgebracht hat und zu seinem Vater gesagt hat, mach dieses Buch. Ja, also das liegt an einem so einem Menschen, ja, der aus einer Verlegerfamilie kommt. Das liegt an nichts anderem. Das liegt am Einsatz von vielen, vielen Lektoren in den Häusern, die sagen, wir möchten das machen. Ja.
Ja, das kann ich auch komplett so unterschreiben. Also wie gesagt, nachdem ich damals die Wogen glätten konnte, wir haben ein unglaublich gutes Verhältnis mittlerweile zu Gletkota. Wenn wir irgendwie für die für das Weihnachts-Adventsquiz Preise brauchen, ist das eher die Frage, wohin sollen wir schicken und nicht auch schon wieder. Also natürlich wissen die auch, was sie an uns haben und natürlich sind wir auch Multiplikator, das brauchen wir uns auch, muss man ja auch nicht verschweigen. Aber trotzdem ist das sehr schön und es geht darum, auch mittlerweile so langsam die Sorge um, nachdem HarperCollins immer mehr Dependancen in den jeweiligen Ländern eröffnet und die Rechte der Bücher nicht verlängert mit den Verlagen oder den jeweiligen Hauptverlagen in den anderssprachigen Ländern keine neuen Lizenztitel mehr gibt, dass das in Deutschland auch passiert und irgendwie so die Community sagt nur, hoffentlich bleibt es bei Gletkota, weil ich sag mal, selbst wenn man Gletkota nicht positiv oder wohlgesonnen ist, ne, das Übel, das man kennt, ist immer das Unbekannte, besser als das Unbekannte, was einem erwartet. Also da hoffe ich halt so, dass Gletkota so ein gutes Standing auch bei HarperCollins hat, dass HarperCollins nicht versucht, sie vom deutschen Markt zu drängen.
Ganz ehrlich, so einfach ist es, glaube ich, nicht, weil sie haben einfach die Rechte. Ja? Sie haben die Rechte der deutschen Besetzung und ich glaube, die ist lebenslang.
Ja oder gut, aber neue Bücher müssen sie ja nicht neu lizenzieren.
Natürlich. Ja, genau, da müssen sie neu lizenzieren. Ja. Und ja, da könnten natürlich auch noch viele kommen. Ja. Naja.
Und, nee, da bin ich, da hoffe ich mal. Und spinnen wir einfach mal die Idee weiter.
Ja.
Nicht, dass ich da irgendwas zu sagen hätte, aber wie gesagt, es gibt jetzt einfach mal Tag X ist gekommen, es würde eine Neuübersetzung anfangen.
Ja.
Glaubst du, es wäre gut, nochmal wirklich mit auf dem weißen Blatt Papier anzufangen oder sollte man eher das Beste aus beiden Welten versuchen zu vereinen, um dann beide zu vergraulen? Suggestivfrage, wie ich gerade feststelle.
Genau. Nö, man sollte von vorne nochmal anfangen, ja. Also ich denke, da müsste einfach jemand ganz Frisches ran, ja. Meiner Meinung nach wäre es gut, wenn es wirklich eine etablierte, gute Übersetzerin ist, ja, oder Übersetzer. Und ich fände es so ein Expertenkonsortium, auf das die Übersetzerin zugreifen kann, fände ich da total spannend. Ja. Also wenn man sowas machen kann.
In Frankreich.
Ja. Ja, genau. Fand ich eigentlich eine super Lösung. Da müssen sich die alle halt auch mal an den Tisch setzen, ja. Und also die Übersetzerin oder der Übersetzer dann eben auch mal sein Anliegen sagen, ja. Also jemand würde ja dann das Buch durchlesen und sagen, okay, ich habe diese Vision für das Buch. Und dann könnten bei bestimmten Worten, also ich denke, man müsste dann als Übersetzerin schon vielleicht auch mal bestimmte literaturwissenschaftliche Bücher lesen. Vielleicht auch mal so jemand wie die Verlin Flieger, die ja eine sehr genaue Textanalyse macht, ja. Oder auch einfach ein paar Vorträge oder Artikel, die aus den Tolkien-Studies oder so kommen, dass man einfach mal versteht, wie Tolkien arbeitet. Ja? Wie man das übrigens bei jedem großen Autor machen sollte. Ja? Ein Problem dieser ganzen Übersetzungsdebatte ist ja auch, und das versteht man vielleicht heute auch nicht mehr so richtig, als die DTG sich gegründet hatte, da hieß es ja noch, was eine literarische Gruppe für jemand wie Tolkien, das ist doch keine richtige Literatur. Ja? Ja. Und das kann man heute wahrscheinlich kaum mehr nachvollziehen. Und das ist für mich auch der Kontext, mit dem man diese Reaktion auf die Kriegübersetzung verstehen muss. Ja? Dass die DTG ja noch ganz stark darin war, zu arbeiten. Tolkien ist ein legitimer Literat. Ja? Das ist in Deutschland da immer noch das Problem, dass Tolkien so nicht ernst genommen wird. Ja? Also ich darf nur darauf hinweisen, ich kann es nicht oft genug sagen, als der Herr der Ringe wieder mal zum Lieblingsbuch der Deutschen erklärt wurde, gab es eine große ZDF-Show. Und wer spricht als quasi Ambassador für Tolkien? Janet Biedermann. Ja? Also das ist für mich nichts gegen die Frau. Aber da durfte niemand sprechen, der wirklich ein Standing hat. Und auch niemand wie Dennis Scheck, der dann auch wirklich mal was Substanzielles sagen kann zu Tolkien. Sonst werden so Kindheitserinnerungen, ja, ich habe gern den Hobbit gelesen, gesagt, dass überhaupt nichts irgendwie Substanzielles ist. Ja. Und das muss man sich immer in Deutschland einfach auch klar machen, dass Fantasy, für uns ist das Genre an sich. Ja. Ich lese tausende von englischen Büchern, die absolut gleichbedeutend sind mit irgendwelcher großer E-Literatur in Deutschland. Aber in Deutschland selber, auch im Feuilleton, ist es immer noch ein Kampf. Und das ist glaube ich, ein Kontext, den man gar nicht so sieht. Ja?
Meinst du denn, es wäre auch sinnvoll, wenn man eine neue Übersetzung macht, dann die Community oder den ganzen Prozess transparenter zu gestalten?
Ganz ehrlich gesagt, nein. Nee, ja. Also ganz ehrlich, übersetzen ist echt... Also da muss man einfach auch sehr gut Englisch können, ne? Und man muss Nuancen verstehen, die man einfach nicht auf irgendwelchen Foren diskutieren kann. Und irgendwann muss ein Übersetzer auch sagen, meine Entscheidung. Ja? Und man kann, das, wie wir es tausendfach wiederholt haben, man kann es nicht allen recht machen. Sondern man braucht auch einen Übersetzer mit einer Stimme. Ja? Der oder die muss sich auch was trauen. Und das kann man jetzt zum Beispiel Gregor nicht vorstellen, dass er sich nichts getraut hätte. Ja?
Ja, ja.
Ich würde mir wünschen, dass ich einen Übersetzer mit einer richtigen Stimme, die aber auch an Tolkiens Stimme klingt, ja, mit einem Wissen über Fantasy, mit einem Respekt vor einer bestimmten Art von High Fantasy, das übersetzt. Ja. Und ich glaube, dann so Gremien von Leuten, die nichts professionell mit Übersetzen zu tun haben und dann einfach mal meinen, das müsste jetzt so heißen, ja. Also das kriege ich auch immer wieder. Viele Vorschläge, die natürlich auch aus den Foren kommen, die haben wir uns ja alle angeguckt. Ich habe da viele abgelehnt, weil sie einfach nicht korrekt sind, ja, weil sie einfach auch das Englische nicht voll verstehen oder viel zu kurzfristige Übersetzungen machen wollen und nicht sich überlegen, dass wenn man eines so übersetzt, man das nächste dann so übersetzen muss, ja. Also das sind ja immer auch, hat immer Konsequenzen, wie du bestimmte Sachen übersetzt. Ja.
Ganz kurz, ich meinte jetzt auch nicht, dass du sagst, so, ich würde jetzt diese Seite so übersetzen. Ich meinte eher im Nachgang, dass man im Prinzip dann einfach die Community einbildet und sagt, liebe Leute, alles schön und gut, aber wir haben das so und so übersetzt, weil wir haben uns das und das dabei gedacht.
Genau, das wäre vielleicht interessant.
Das meinte ich mit transparenter, dass man nicht einfach sagt, so, hier habt ihr das neue Buch, sondern dass man im Prinzip, ich sag jetzt mal, ein Forum, also jetzt kein Online-Forum, sondern ein Bereichsforum, das macht, wir machen mal ein Event und wir legen einfach mal aus, warum haben wir jetzt die Sachen so übersetzt, wie sie sind. Am besten schon, wenn das Buch fertig ist, damit man nicht in die Bredouille kommt, nochmal was umzuschreiben, sondern wir haben uns für Herr entschieden, weil also diese Kritikpunkte und dass man sagt, so, das meinte ich mit Transparenz, weil.
Genau. Das würden die sicher machen, ja. Also eine andere Sache, die man vielleicht ja auch verstehen muss, als Kriege rauskam, war die Fanpräsenz ja überhaupt noch nicht da. Ja? Also da ist The One Ring Net erstmal gerade gegründet worden. Dass heute Veröffentlichungen von solchen Werken wie Tolkien, wo du weißt, du triffst auf massive, engagierte Lesergruppen, ja, die auch ein bisschen schon den Einfluss haben, was wird gekauft. Ja? Also das war, glaube ich, so Anfang der 2000er einfach noch nicht so auf dem Ticker, ja? dass das eine Rolle spielen könnte. Ja? Also man hat das Bestmöglichste gemacht und hat gedacht, naja, die Leute kaufen das denn ja einfach, ja. Aber heute weiß man einfach, dass da draußen extrem auch ja, Leute mit Meinungen und vor allem mit Herzblut für Tolkien sind, ja. Und ganz sicher würde man, also vielleicht würde man ein Interview mit der Übersetzerin machen, vielleicht auch so ein Interview mit diesem Expertenrat, was da besprochen wurde, einfach auch um den Wert der Übersetzung zu steigern und deutlich zu machen, ja. Ich kann mir das total gut vorstellen, dass man dann wirklich auch vielleicht ein kleines Beibuch veröffentlicht oder eben wirklich eine große Veranstaltung auch auf den diversen Fan-Treffen. Also das kann ich mir alles vorstellen. Ja. Fände ich toll. Und wie ich schon im Vorgespräch gesagt habe, ich finde es ja eigentlich der Hammer, dass wirklich jetzt so viele Leute sich überhaupt über das Thema Übersetzung im Kopf machen. Ja. wo man ja sonst, ich meine, Übersetzer ist der unsichtbarste Mensch im Ganzen. Ja. Also manche Verlage tun nicht mal mehr den Übersetzernamen vorne reinschreiben. Dabei muss man sich schon klar machen. Also alle Bücher, die wir lesen und die auf Deutsch übersetzt sind, es ist nicht der Autor, es ist die Stimme des Übersetzers oder der Übersetzerin. Ja.
Das wäre jetzt schon fast ein perfektes Schluss, und wenn ich nicht noch so viele andere Fragen hätte.
Okay, gut, okay.
Gehen wir mal weg von den Herr-der-Ringe-Übersetzungen, bleiben aber noch mal ganz kurz bei Kriege. Mhm.
Ja.
Der hat ja unter anderem auch den Hobbit übersetzt.
Ja.
Und auch, jetzt ist mir doch tatsächlich echt gerade der Name entfallen, Scherf. Scherf war die andere Übersetzung.
Walter Scherf, genau. Ja.
Würdest du denn jetzt mit den Erfahrungen oder bist du der Ansicht mit den Erfahrungen mit der Nomenklatur und Co., dass diese ebenfalls mal eine grundlegende Überarbeitung bedürfen? Oder meinst du, die sind nach wie vor, dadurch, dass es auch eigentlich Kinderbücher sind, genauso gut, wie sie sind?
Ja. Also der Scherf wurde ja einmal grundlegend überarbeitet, ja, 71, ja. Ganz ehrlich, ich finde der Scherf, das ist inzwischen so eine liebegewonnene historische Übersetzung, die würde ich nie mehr ändern, ja, so wie der heute ist. Aber das ist ja nicht in den Händen von Glett Cotta, sondern da ist DTV die rechte Inhaberin. Ich hab ja auch mir den Hobbit angeguckt von Grege. Da haben wir nicht viel eingegriffen, weil da ja auch die Anachronismen und so weiter nicht so stark sind. Da ging es einfach um Fehler rauszunehmen und so weiter. Ja. Ja, sollte man den Hobbit neu übersetzen? Also ich glaube, da wird auf jeden Fall mal noch eine neue Übersetzung kommen. Aber ich glaube auch wieder, da müssen einfach so 15 Jahre vergehen oder 10 zumindest, bevor man dann sagt, okay, es würde sich lohnen, dass mal wieder eine neue Stimme da rankommt. Ja.
Und weil wir es vorhin schon mal hatten, abschließend die Frage zum Silmarillion, was ja, glaube ich, nur von Kriege vorliegt.
Genau, ja. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin überhaupt keine Silmarillion-Kennerin. Okay. Das kann ich einfach überhaupt nicht einschätzen, ja. Also ich werde jetzt auch, selbst wenn das nicht die Rechte von Amazon sind, ich dachte auch so, jetzt, ich habe das Silmarillion vielleicht vor 5, 6 Jahren das letzte Mal gelesen, ich will es echt nochmal lesen. Auch weil ich es wirklich einfach ein sehr schönes Buch finde, aber meine Leidenschaft ist doch immer der Herr der Ringe gewesen, einfach weil es ja mehr Action hat, mehr ein richtiges Fantasy-Buch ist. Ja, ja, ja. Da wage ich keine Aussage, so bin ich echt auch die Falsche, das zu fragen. Ja.
War ja einfach so meine Frage. Ich kämpfe mich ja auch gerade durchs Silmarillion, wobei kämpfen heißt es ja mittlerweile gar nicht mehr, weil mit der lieben Maria, die ja Linguistik gerade ihren Doktor ihr promoviert.
Ja, ja.
Wir im Podcast betreutes Silmarillion lesen.
Das ist ja toll.
Und da merke ich halt auch, dass der Zulauf ist immens. Also allein die vierstellige Downloadzahl nach dem Veröffentlichen der ersten Folge, weil die Leute sagen, endlich können wir das Silmarillion verstehen. Wir geben dem Buch nochmal eine Chance. Apropos Buch, du hast ja noch mehr an Tolkien-Ausgaben mitgewirkt, oder?
Genau, ja. Also ich habe vor allem The Annotated Hobbit übersetzt ins Deutsche. Und zwar, das bedeutet die Übersetzung der Annotationen und alles das, was Douglas Adam quasi zu dem Hobbit dazugetan hat. Ja. Ich habe damals gesagt, auf meinem Grab wird stehen, sie übersetzte die Annotationen vom Annotated Hobbit, weil das so ein Herzblutprojekt war. Und ich habe noch eins von diesen kleineren Werken übersetzt, aber auch nicht den Text an sich, weil der schon existierte, sondern die Kommentare vom Schmidt von Großholzingen. Ja, also Gladkotter hat ja, ich glaube, vor 2 Jahren all diese kleineren Werke in ganz wunderschönen, also auch dem englischen Original nachgebauten, kleinen Ausgärbchen gebracht, die alle wirklich reizend sind. Und da wurde eben der Schmidt von Großholzingen mit einem Kommentar von der Berlin Flieger, der wirklich sehr klug ist, ein ganzes Nachwort rausgebracht. Und ich habe das Nachwort übersetzt, das fast so lang ist wie der Schmidt selber. Ja. Es lohnt sich zu lesen, weil ich finde, da lernt man ganz schön viel über, wie Tolkien Fantasy versteht, ja, und was für ihn Fantasy ist und was für ihn überhaupt Schreiben ist. Ja. Also ich fand es für mich ein ganz tolles Buch zu übersetzen, auch um nochmal tiefer da einzusteigen.
Und dann hast du noch, du hast es gerade gesagt, ich habe den Namen schon wieder vergessen, das große Buch der Hobbits, heißt es, glaube ich, auf Deutsch.
Das große Hobbitbuch, das genau, große das ist der Annotated Hobbit, der ist in Deutschland unter das große Hobbitbuch erschienen, ja. Ja. Mhm.
Und das war dann im Prinzip so deine erste Reihenübersetzung der Kommentare für Gladkotter? Mhm.
Also nicht nur eine Übersetzung, also das ist das, was am deutschen Annotated Hobbit, also ich habe, während du alle Herr der Ringe-Ausgaben sammelst, ich sammle alle weltweit Ausgaben des Annotated Hobbit, ja, okay. Wo es ungefähr, also wer mal eine will, ich habe alle, ich habe sogar die japanische, weil ich das einfach so ein tolles, bibliophiles Buch finde, ja. Die deutsche ist eindeutig die schönste, muss man schon sagen, aber es gibt eine italienische, eine französische, eine chinesische, es gibt eine ungarische, es gibt irgendeine skandinavische auch noch. Also wer das mal braucht, kann gern bei mir vorbeikommen und es angucken. Ich wollte immer noch mal zumindest sehr mal abfotografieren, dass man mal weiß, aha, die gibt's, ja. Und ich tue immer die Wikipedia-Seite dazu betreuen, wenn eine neue erscheint, aber es erscheinen gerade keine mehr. Es ist jetzt, glaube ich, so ein bisschen durch, ja. Also was ich gemacht habe, ist, ich habe natürlich die Kommentare von Douglas Anderson übersetzt, ja. Aber ich habe auch ein paar neue Kommentare dazu gemacht, die sich allein auf die deutsche Übersetzung beziehen, ja. Und ich habe so ein bisschen, also seine Ausgabe, der hat es auch, es gibt eine alte und eine neue Ausgabe vom Annotated Hobbit, aber die zweite Ausgabe ist vor den Filmen, ja, und danach ist einfach sehr viel passiert und deswegen habe ich so manche Sachen immer noch so einen Kommentar dazu, wo es in den Filmen speziell ist oder, ja, also der Annotated Hobbit hat ganz viele Illustrationen aus diesen Hunderten von Editionen des Hobbits, die wurden ja alle illustriert und das ist wahnsinnig schön und ich habe in den Biografien, die waren quasi veraltet und ich habe die dann alle geupdatet, in Recherche gemacht zu diesen Künstlern alle, also ich habe es ein bisschen noch aktualisiert, ja, und deswegen steht da auch aktualisierte und auf dem deutschen Markt quasi zugeschnittene Herausgabe des Buches. Ja.
Also ich kann bestätigen, eine sehr schöne Ausgabe, weil die eine Hälfte der Bibliothek ist ja der Herr der Ringe, die andere ist allerdings die Hobbits-Wand. Da müssten es ja, etwa genau. 70 Ausgaben sein. Ja, und die sammle ich nämlich in jeder Sprache, in jedem Land, in dem ich war, nämlich mir eine Hobbit-Ausgabe mit, weil die im Regelfall günstiger sind als eine ganze Herr der Ringe-Ausgabe.
Exakt, genau.
Ich nehme auch etwas weniger Platz im Regal ein. Ja. Oder ich habe Freunde, wenn sie mal irgendwo ganz besonders hinfahren, dass sie mir dann im Prinzip besagte Maria war mal, ich glaube, in Jerusalem und hat mir dann halt eine entsprechende Ausgabe des Hobbits mitgebracht. Also ein sehr schönes Buch.
Ja, habe ich noch vergessen, ein Nachwort gibt es auch noch. Also wir haben wirklich wahnsinnig viel für dieses Buch gemacht. Und wer da reinguckt, wird auch sehen, es ist wirklich ein bisschen anders aufgebaut als das Englische. Es wurde mit blauer Schrift gearbeitet, ja, um wirklich die Kommentare vom Hobbit-Text zu trennen. Ich habe zusammen mit dem Mark Kramer haben wir Interviews gemacht mit dem Klaus Enzinkat, der ja den Hobbit von DTV illustriert hat. Wir haben mit den Lektorinnen, soweit sie fit zu finden waren, aus der Zeit damals Interviews gemacht. Ja. Und das ist alles in den Nachwort reingeflossen, wo es einfach um die deutsche Veröffentlichungsgeschichte des Hobbits geht, die einfach total interessant ist. Ja.
Oh mein Gott, ja, du hast gerade meinen Abend gerettet, weil wir haben ja noch weitere Podcasts, unter anderem auch Tolkien in 5 Minuten. Und meine nächste Manuskript, das ich schreiben muss, ist, wie der Hobbit nach Deutschland kam.
Ja, das steht alles drin in diesem Nachwort.
Ja, guck mal,
das wird, dann, das muss man lesen. Ich habe schon überlegt, ob ich es nicht mal auf Englisch übersetzen soll, weil das einfach so ein bisschen Wissen auch ist, dass, also gerade was ist mit Walter Scherf, was ist mit diesen ersten Ausgaben des Hobbits, die ja noch dem alten Hobbit-Text folgen, ja. Also ich weiß nicht, ob euch das klar ist, aber ich habe tatsächlich immer, wenn der Anderson quasi den alten Hobbit zitiert hat, dann habe ich die alte Übersetzung genommen, ja, und habe Passagen, die es da gar nicht gibt, auf Stil von der alten Hobbit-Übersetzung nachgebaut, ja. Dass Krass. Man wirklich dieses Gefühl kriegt, ah, das ist der alte Hobbit, wo von Kostbarkeit die Rede ist statt Schatz, wo auch Bilbo Baggins noch Bilbo Baggins heißt, ja. Also in der ersten Aufgabe sind alle Namen Englisch, ja. Ist total seltsam, ja. Man würde ja denken, das Englische kommt erst viel später. Nee, in der ersten deutschen Hobbit-Ausgabe, also noch der kleine Hobbit und der große Zauberer, heißt Bilbo Baggins. Es ist erst Karu, die das Wort Beutlin einführt. Das ist wirklich der Hammer, ja. Und dann diese interessante Geschichte, dass der Hobbit 71, also wirklich erscheint zum ersten Mal auch mit allen Gedichten und so weiter, gibt es eine DDR-Ausgabe und eine BRD-Ausgabe. Das ist eine absurde Sache, wenn man sich die Klappentexte der beiden anguckt. Das ist wirklich unglaublich. Ja. Und wurde in der DDR, also damals DDR, lektoriert. Ja. Und wir haben diese Lektorin, die scheint gestorben zu sein, weil die hat wirklich massiv in die scharfe Übersetzung eingegriffen und ganz schön viel gemacht. Ja. Und das ist der Text, der heute, soweit ich weiß, von DTV verwendet wird. Ja.
Sehr faszinierend. Also ich muss mich dann erstmal, ach so, das ist die Hobbit-DDR-Ausgabe. Doch, die habe ich. Ich habe gerade nachgeguckt, welche Ausgabe das ist. Die steht unter der Bibliothek.
Genau.
Aber ja. Absolut faszinierend. Ich schicke dir dann auf jeden Fall mal den Link, wenn die Folge rausgekommen ist, was ich daraus gemacht habe.
Ja, genau.
Weil Hobbit ist auch so, das war so mein erstes Werk.
Ja.
Und ich bin halt übers Rollenspiel zum Tolkien gekommen.
Ja.
Dungeons and Dragons, es gab einen Magier, der hieß Gandalf, der gute Herr war auch nur so irgendwie einmal alle zwei Monate da. Und der war natürlich super mächtig und wir haben gesagt, mein Gott, was für ein Vogel ist das denn? Und dann hat man mir irgendwann mal den Hobbit in die Hand gedrückt und gesagt, lies das, dann weißt du, wer Gandalf ist. So wie dieser Magiername. Und so bin ich dann halt dahin gekommen und darum ist das, ist der Hobbit so mein Einstieg in die Tolkien-Welt. Und ich war so erpicht drauf, dass ich sofort am nächsten Tag in die Bibliothek gerannt bin, in die Landesbibliothek in Dortmund. Und ich meinte, ja, wir haben den Hobbit zwar, aber nur in übergroßen Buchstaben, so für Kinder. Und ich so, es ist mir egal, ich will jetzt dieses Buch lesen.
Super.
Und deshalb sammle ich halt Hobbit-Ausgaben. So, also die Herr der Ringe-Ausgaben, die sammle ich einfach, weil ich sie cool finde. Aber so Hobbit versuche ich halt wirklich so von jeder Sprache, wo ich mal war, wo jemand, den ich kenne, war, den jemand mitbringen kann, so einfach zu sammeln, weil ich das einfach eine wunderschöne Geschichte finde.
Kennst du den Mark Farmer? Der ist, glaube ich, nicht mehr an der DTG, ja.
Ja, der hat doch jahrelang den Flammifer von Westernis
gemacht. Ja. Das Interessante ist, der Mark sammelt deutsche Hobbit-Ausgaben. Der hat, glaube ich, ein ganzes Zimmer voll. Ja, also nur die Deutschen, eine Ausgabe nach der anderen. Und im Annotated Hobbit, also im großen Hobbit-Buch, haben wir ja mittendrin so ein Bilderteil, wo die Cover von auch sehr vielen deutschen Ausgaben drin sind, ja. Und die älteren, die sind natürlich alle von ihm, ja. Es ist, also dass wir da diese beiden, die noch bei dem Paulus Verlag oder beim Georg Bitter Verlag hatten, das ist, weil er die Bücher hat und wir sie da dann eben gut reproduzieren konnten, ja. Das Zimmer bei Mark ist der Hammer, ja. Also, ich glaube, er musste aufgeben, als die Hobbit-Filme rauskamen, weil da gab es dann einfach zu viele Ausgaben. Aber bis dahin hat er alle, ja. Also wirklich jede Neuauflage von DTV. Er kann dir sagen, roter Rand, wann geht Bilbo vom Smaug, dem Drachen, weg? Ja, das ist eine totale Geschichte für Experten, aber es ist der Hammer. Ja,
fasziniert. Ja. Also ich werde mir jetzt gleich auf jeden Fall im Anschluss mal das große Hobbit-Buch schnappen.
Schnappst du mal,
ja. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Gäbe es denn noch andere Werke von Tolkien, wo du sagen würdest, ach, da würde mich eine Übersetzung wäre ich interessiert an einer Übersetzung? Unabhängig davon, ob es sie jetzt schon gibt oder nicht.
Also, ich würde wahnsinnig gern die Notion Club Papers übersetzen. Ja. Und also, wisst ihr, der Annotated Hobbit fängt an mit einem Brief von mir an Hannes. ihr müsst den Annotated Hobbit machen, der Anderson ist so super. Und ich schicke ihm quasi einen Brief und rechne ihm vor, wie viel das kosten wird. Und so haben wir, also ich würde das gerne mit der Judith Klinger zusammen machen, mit der ich viel Herr der Ringe zusammen mache. Sie schreibt den Kommentar dazu, hat sie quasi schon einen Aufsatz drüber geschrieben. Und ich übersetze die Notion Club Paper, soweit sie in der History of Middle Earth drin sind. Es ist ein relativ abgeschlossener Text, man könnte das ohne Probleme rausbringen. Ja. Ich habe das mit Stefan schon mehrfach beredet, der sagt, naja, das muss von den Engländern kommen und das gibt es noch nicht, das können wir nicht einfach machen. Aber das würde mich wahnsinnig interessieren. Ja. Das wäre im Prinzip ein Genre altmodischer Science Fiction. Ja. So eine Gruppe, es ist ein bisschen wie die Inklings, so eine Gruppe von Herren sitzen zusammen und dann passiert was. Ja. Und dann kommt so eine Numenor-Geschichte. Ja. Ich würde es super finden, das zu übersetzen. Ja. Ganz ehrlich, ich fände es genial, wenn ich das machen dürfte. Was für den Herr der Ringe, da denke ich, da braucht man echt eine bessere Übersetzerin. Ja. Da bin ich einfach nicht gut genug. Ja. Da gibt's Namen, die einfach, wo ich denke, ja, die sollen das machen, ja. Aber die Notion Club Paper, ich glaube, die könnte ich gut übersetzen, ja. Ist das genauso ein bisschen mein Genre? Das würde ich wahnsinnig gern machen. Und vielleicht wird's ja noch wahr, dass quasi die Erben oder wer immer die jetzt gerade die Bücher irgendwie rausbringen will, dass die Notion Club Paper rauslösen, ja. Und da ein Buch draus machen. Also, das wird sicher eher immer für ein bisschen Hardcore-Fans werden, weil das ist natürlich nicht wieder Herr der Ringe und auch nicht so episch. Aber ehrlich, es ist nicht uninteressant, ja. Also ich lese es immer wieder mal mit Freude, ja. Ich könnte mir gut vorstellen, dass man da ein schönes Buch machen könnte, wenn man da genau wie jetzt beim Schmidt von Großholzingen quasi auch noch einen interessanten Kommentar dazu hat. Also es könnte ein tolles Buch werden.
Ja, und ich meine, man stellt ja gerade fest, anhand der Rechte, und das ist schon fast die perfekte Überleitung gleich fürs abschließende Thema, ja, nämlich die Adaption. Ich meine, ganz ehrlich, der Tolkien Estate ist damals reingegangen mit den Rechten für eine Serie von 200 Millionen Dollar. Ja. Sind ja nachher 250 Millionen geworden. Und ich bin mir so sicher, wie das Amen in der katholischen Kirche aktuell noch gesprochen wird, dass der Name Tolkien diesen Preis und nur diesen Preis rechtfertigt. Und ich gehe auch davon aus, ich bin jetzt nicht ganz so bewandert in den Notion Club Papers wie du, aber ich gehe davon aus, wenn man sagt, das kann man so halbwegs vernünftig ausgliedern und als eigenständiges Werk rausbringen, ist es nur eine Frage der Zeit, bis HarperCollins das ebenfalls machen wird, weil damit lässt sich halt Geld verdienen.
Glaube ich auch. Ich verstehe wirklich nicht richtig, warum sie es noch nicht machen. Ja.
Ich hatte mit Stefan Ascani nun mal gesprochen, weil ich halt lieber Deutsch als Englisch lese und ich kenne halt auch sehr viele Menschen, die sich mit dem Englischen noch schwerer tun, warum es die History of Middle-Earth nicht auf Deutsch gibt. Es gibt ja nur die ersten beiden Bände. Ja. Mhm. Und da sagt er so, ja, sie waren halt, als sie damals die Rechte gekauft haben, haben sie sich halt für zwei entschieden, haben dann festgestellt, dass es nicht gut verkauft und mittlerweile sagt HarperCollins, entweder übersetzt alle Bände oder gar nichts. Und da meinte er so, alle Bände sind dann doch in Summe ein bisschen Ich glaube, nur entweder die Italiener oder die Spanier sind die einzigen, die History of Middle Earth wirklich in Gänze übersetzt haben. Das einzige Land weltweit, finde ich.
Also, jeder, der die History gelesen hat, weiß natürlich, wie das eine Verschachtelung von Texten ist und immer wieder die gleichen Texte nochmal und so weiter. Also, es ist für einen Übersetzer echt eine Herausforderung. Da muss man, glaube ich, schon ein bisschen Fan sein, aber ich finde es super, ja. Also, wenn natürlich, ich verstehe schon, HarperCollins sagt alles oder nichts, ja. Aber ich glaube schon, also, die Notion Club Paper könnte man rausbringen, ja. Das ist im Prinzip ein abgeschlossenes Werk, ja. Also, wüsste ich nicht, warum man das nicht machen könnte. Und vor allem, wenn jetzt die Amazon-Serie auch auf Numenor und den Fall von Numenor rekruiert, die Notion Club Paper, das ist im Prinzip eine Vorgeschichte von sowas, ja. Da geht's auch um eine Insel und so weiter, ja. Also, das Wort Numenor fällt sogar, ja. Also, es ist, könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht dann doch merken, dass sie das wirklich rauslösen können, ja.
Und weil wir jetzt die ganze Zeit schon so über die Amazon-Serie gesprochen haben, wie siehst du dem ganzen Projekt denn entgegen?
Oh, echt, ich glaube, es wird interessant. Ich werde mir das angucken. Der Trailer, ich war ehrlich gesagt doch sehr geplättet, dass sie die Hobbits reinnehmen, da diese Harfoots. Das fand ich, ehrlich gesagt, dachte ich, ihr seid gar nicht blöd. Ich finde es halt, ich gucke, weißt du, so als kreatives Fanfiction-Projekt an. Und da dachte ich, das ist echt nicht dumm, was ihr gerade macht. Ja. Ich weiß nicht, ob es viel mit Tolkien zu tun haben wird. Ja. ich weiß nicht, habt ihr diesen Bier, das gibt doch dieses Biopic Tolkien, das fand ich so enttäuschend, weil ich dachte, es ist einfach so eine Geschichte, ja, da Kids, die irgendwie an die Uni gehen und dann in den Krieg kommen, das könnte jeder sein. Und es ist ganz viel, was Tolkien ausmacht, ist einfach so ein bisschen in so eine komische Romance verarbeitet worden. Jeder, der die Briefe liest, weiß, dass seine Ehe eine sehr liebevolle Ehe war, aber die hat nichts mit so einer Romance zu tun. Ja? Es ist einfach, ich finde es so ein bisschen verfälschend. Ja? Ich gehe in die Amazon-Serie mit echt wenig Erwartungen rein und lasse mich da überraschen. Ja? Was diese Sachen, was man bis jetzt gesehen hat, finde ich nicht enttäuschend oder so. Ja? Aber ob es wirklich das ist, was für mich den Zauber von Tolkien ausmacht, das kann ich nicht sagen. Ja? Muss man sehen. Ja,
ich bin auch jemand, der sagt, ich bin ein optimistischer Realist.
Genau.
Ich weiß, es wird keine Mittelerde-Doku.
Ja.
Aber vielleicht wird es nicht so schlimm wie der Hobbit und holt mich besser ab. Für mich ist halt einfach das Gefühl, wie du gerade gesagt hast, habe ich das Gefühl, in Mittelerde zu sein. Punkt. Oder ist es ein x-beliebiges Fantasy-Projekt, wie es auch Eragon oder Co. sein könnte. Und weil du es vorhin gesagt hast, ich betitel das Teil auch liebevoll als das größte lizenzierte Fanfiction-Projekt, das es je gab.
Absolut, finde ich auch.
Also 250 Millionen Euro für ein Fanfiction.
Fiction, das ist nicht schlecht. Naja, 50 Shades of Grey hat vielleicht ähnlich viel verdient.
Wir reden nur von Lizenzen.
Wir reden nur von, ja, du hast recht, ja. Also ehrlich, ich finde es immer noch, die Peter Jackson-Filme, vor allem Fellowship, hat eine bestimmte Wahrhaftigkeit zu Tolkien. Das kommt daher, dass er ein Fan ist, ja, die ich einfach im Hobbit überhaupt nicht mehr gesehen habe. Das ist ein absurdes Hobbit-Projekt, ja. In diesen drei Filmen ein winziges Buch, ja, ein Kinderbuch, ja. Ich hätte viel lieber einfach, weißt du, Guillermo del Toro macht einen Kinderfilm für 12 bis oder bis für 8 bis 14-Jährige. Das hätte ich wunderschön gefunden, ja. Natürlich kann man da nicht wahnsinnig viel Geld mit verdienen, ja. Aber sowas wie The Fellowship von Peter Jackson wird man einfach nicht mal wiederholen können. Und jetzt muss man einfach gucken, was jetzt kommt, ja. Ja, also für mich ist auch ein bisschen so, dann kommen so Namen wie Gil-Galad. Und ganz viele, die das angucken, werden diesen Namen kennen. Und für mich hat es fast was Magisches. Ja, dieser Name, den Tolkien etymologisch irgendwie in seiner linguistisch-mittelalterlichen Welt kreiert hat, der wird ein Household-Word werden. Und vielleicht ist es dafür schon wert. Ja,
ja, also es bleibt halt sehr, sehr spannend. Und ich meine, ändern können wir es eh nicht. Also genau, sie wird kommen und wir können damit leben, wir können dagegen kämpfen. Ja. Aber ich bin halt auch jemand, der sagt, ich kann mich jetzt 7 Monate noch aufregen und mir ein Magengeschwür holen und dann sagen doch und es dann doch ziemlich geil finden. Oder ich kann einfach sagen, ach, schauen wir mal, wird schon schief gehen, passt schon. Und wenn ich dann enttäuscht bin am Ende, wenn es rauskommt, dann hatte ich wenigstens 6 oder 7 schöne Monate, wo ich mich drauf gefreut habe und noch kein Magengeschwür.
Ne, verstehst, ich finde es schon wert für sowas, wie dass wir am Sonntagabend da alle zusammen irgendwie im Chat saßen und auf den Trailer warten. Das ist ja auch irgendwie eine Art von tolle Sache und dass Menschen sich so wirklich für ein literarisches Projekt, was ja Tolkiens Sachen im größten Teil sind, faszinieren. Und ich glaube, es wird immer wieder Leute geben, die dann zum Ursprungstext gehen, die vielleicht darüber die mittelalterliche Literatur entdecken oder überhaupt zum Schreiben, zum Lesen, zu irgendwas kommen. Ja, und das ist es dann wahrscheinlich einfach wert, dass das so ist. Ja.
Ja. Das fand ich halt auch einfach großartig, so dieser Spirit, dieses Zusammensitzen, dieses Entgegenfieber nebenbei, ein bisschen Football gucken oder halt auch eben nicht. Und sich austauschen und drauf freuen und okay, was sehen wir jetzt hier? Und Sebastian bringt an dieser Stelle immer wieder gerne ein, erinnert sich noch damals, ist man ins Kino gegangen, in irgendwelche Filme, um einfach nur die Trailer zu sehen, als es noch kein Internet auf dem Land gab oder so.
Du, ich war, wie gesagt, 23 Mal im Fellowship, ja. Ich bin zum Schluss allein irgendwie in irgendwelche Hasenheide Freilichtbühne gegangen, weil man es da noch sehen konnte, ich und irgendwie drei andere Getreue im Regen. Es war es wert. Ja, es war es einfach wert. Ja.
Ja. Hast du noch irgendetwas, das du uns mitteilen möchtest?
Nö, ich glaube, wir haben echt ausführlich über alles geredet.
Dann kommt meine obligatorische Abschlussfrage.
Okay.
Was würdest du gerne Tolkien fragen oder sagen, wenn du die Möglichkeit dazu hättest?
Okay. Die Frage. Was würde ich gern Tolkien fragen? Ah, echt. Ich weiß es nicht, ja. Ich würde ihn, ich weiß es nicht, ja. Ich würde ihn sicher was zu Sam und Frodo fragen, ja. Oder wie er den letzten Weg von Sam sieht, wie er nach Valinor gekommen ist. Ich glaube, ich würde ihn so was ganz Spezifisches fragen, ja. Ja, weil wir das ja auch nur so ein bisschen in den Anhängen kriegen, dass Sam dann irgendwann auch noch nach Valinor geht. Ich glaube, ich würde ihn dazu fragen, ja. Ja.
Das ist sehr, sehr interessant. Also wir hatten jetzt schon Größen wie Brian Sibley, John Garth und quasi jeden, den wir interviewt haben, oder Skull und Hammond haben wir diese Frage gestellt. Und es ist halt absolut faszinierend, was unterschiedliche Leute darauf fragen. Antwort war auch gar nichts. Ich würde ihn einfach nur angucken und versuchen, Luft zu
holen. Das wäre wahrscheinlich die ehrlichste Antwort gewesen. Ja.
Und dann sage ich vielen lieben Dank für dieses unglaublich interessante Interview. Ich werde jetzt sofort runtergehen und mich im Ohrensessel vorm Kamin es gemütlich machen und nochmal Vor- und Nachworte zum großen Hobbit-Buch durchlesen.
Das freut mich. Ja, ich kann mich nur bedanken, dass ich hier interviewt werden durfte zu diesen total spezifischen Übersetzerfragen. Ja, ich finde es toll, dass ich dabei sein durfte. Ja.
Lieben gerne und vielleicht kommen wir auch nochmal auf dich zurück, falls dann doch in greifbarer Nähe eine Übersetzung ist, die du so schlecht findest, dass du sagst, darüber will ich jetzt aber noch mal reden.
Ja, okay, wenn ich ein Anliegen habe, dann komme ich.
Nein, du darfst natürlich auch so hier sein. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend und bis demnächst.
Ja, wünsche ich dir auch. Ciao.
Ciao.
Dieser Podcast wird ehrenamtlich von der Deutschen Tolkien-Gesellschaft produziert. Wenn dir gefällt, was wir tun, werde doch Mitglied oder unterstütze uns mit einer kleinen Spende. Alle Infos gibt's unter tolkiengesellschaft.de.